Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen in der Episode 131 vom 7. Februar 2025. Ich bin Tobias Weckenbrock, Redakteur und Chefreporter bei den Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel und regelmäßig auch Gastgeber in unserem Podcast. Der kommt einmal die Woche auf eure Ohren und beschäftigt sich mit den Themen der Woche aus und über Castrop-Rauxel. In dieser Ausgabe geht es um die Bundestagswahl. Wir hatten erst die wilde Debatte in Berlin in der Vorwoche und gestern eure und unsere Direktkandidaten zu Gast. Die Ruhrnachrichten-Wahlarena haben wir Donnerstagabend live aus unseren Redaktionsräumen ins Internet gestreamt auf ruhrnachrichten.de. Wenn ihr sie noch nicht gesehen haben solltet, dann liefern wir euch heute eine kompakte Zusammenfassung und eine analytische Einschätzung von unserem Lokalchef, von Fabian Hollenhorst. Der war hautnah dabei, hat die Diskussion nämlich mit dem Kollegen Alex Spieß zusammen moderiert. Ihr dürft euch freuen außerdem noch auf zwei Stammgäste, Teve Schäfer und Lars Biermann. Mit Teve spreche ich nachher übers Reisen, denn man kommt zurzeit mit dem richtigen Ticket für 11 Euro von Castrop-Rauxel in 3,5 Stunden bis nach Hamburg oder für 14 Euro in 4,5 Stunden bis nach Berlin. Dieses neue Angebot stellt er vor. Mit Lars geht es dann wieder um Fußball und einen der beliebtesten Co-Trainer dieser Stadt, der jetzt nämlich einen neuen Verein hat. Das wird unterhaltsam, also freut euch drauf. Aber erstmal, wie immer, unsere Kurznachrichten. Prügelstrafe. Ein Mann um die 30 Jahre hat vergangenen Sonntag am Bürgerzentrum Agora in Ickernend zwei Jungs verhauen. Die Polizei kam dann herbei und hat den Mann auch angetroffen und wohl auch vor Ort ein bisschen vernommen. Es gibt auch Strafanzeigen. Der Vater eines der beiden Jungen, die beide so 12 Jahre alt waren, veröffentlichte einige Fotos von den Kindern im Internet, wo man Löcher in der Kleidung sieht und Abschürfungen auch an der Haut. Anhand eines Erfahrungsberichtes im Netz suchen die Eltern jetzt neutrale Zeugen dieses Vorfalls. Die Jungs jedenfalls sollen Steine, einen Hügel runtergerollt oder vielleicht sogar in Richtung Straße geworfen haben. Der Mann soll sie daraufhin regelrecht verprügelt haben. Die Polizei sprach von leichten Verletzungen und einer Handgreiflichkeit. Nun wird ermittelt. Auflösung. Die Freie Wählerinitiative Castrop-Rauxel tritt nicht zur nächsten Kommunalwahl im September an. Die FWI wird damit im 37. Jahr ihres Bestehens aufgelöst. Der Vorstand erklärte uns in dieser Woche, man mache Politik entweder ganz oder gar nicht. Zur nächsten Wahl sei es aber einfach nicht mehr möglich gewesen, sich in der ganzen Bandbreite der politischen Themen aufzustellen. Krankheiten und familiäre Bedürfnisse sowie einige Todesfälle in den vergangenen Jahren führten nun einfach dazu, dass man das nicht mehr schaffen könne. Damit endet 2025 jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement von ungefähr 20 bis 30 Leuten. Die FWI hatte zuletzt so um die 4% bei den Wahlen bekommen und ist noch mit 2 Leuten im Stadtrat vertreten. Es gab aber auch Zeiten, da hatten sie 2-stellige Wahlergebnisse und waren sogar sehr schlagkräftig. Zu ihren Erfolgen zählt die FWI die Verhinderung der geplanten Giftmüllverbrennungsanlage in Ickern Ende der 80er und der 90er Jahre, wo heute das Bärenbruchviertel gebaut wird. Außerdem den Bau einer Motocross-Anlage, so gründete sich letztlich überhaupt erst die FWI, da wo heute das Gewerbegebiet am Rapensweg ist. Auch die Rettung der Friedhof-Nansen-Realschule und der Alten Eiche in Henrichenburg bzw. Habinghorst, die kann die FWI sicherlich zu ihren Erfolgen zählen. Und so manche Gebührendebatte hat die FWI für die Bürger auch geführt. Durch eine Klage vor den Verwaltungsgerichten entstand sogar letztlich der EUV Stadtbetrieb, der jetzt nur noch so viele Gebühren einstreichen darf, wie er für seine Tätigkeiten im selben Bereich auch aufwendet. Stadtwerkepanne. Der Elektroautofahrer Lothar Degner hat eine Softwarepanne bei den Stadtwerken aufgedeckt. Er sollte plötzlich für eine Tankfüllung seines Opel Mokka 63 Euro statt den sonst so üblichen 25 Euro bezahlen. Er nutzt zum Laden immer die grünen Ladesäulen der Stadtwerke. Die Frage ist ja jetzt, wie es dazu kam. Er hat einfach bei den Vorgängen, bei dem Ladevorgang im Januar ab der 121. Minute neben den Gebühren pro Kilowattstunde Strom auch noch eine sogenannte Blockiergebühr von 18 Cent pro Minute ab der 121. Minute bezahlt. Das war dann bei 5 Stunden Ladezeit echt teuer. Hintergrund ist, die Stadtwerke haben die Software umgestellt. Sie wollten eigentlich einen neuen Tarif mit dieser Blockiergebühr einführen, aber eigentlich nur an der Schnellladesäule am Westring Center. Das hat man dann versehentlich für alle 84 anderen grünen Ladesäulen im Stadtgebiet auch einprogrammiert. An diesen Schnellladern, wo eigentlich das Laden nie länger als 2 Stunden dauert, ist so eine Blockiergebühr auch Standard, damit eben niemand diesen Parkplatz so lange wegnimmt und andere dann auch dort laden können. An den anderen Ladesäulen, also den sogenannten AC-Ladern, ist das aber eigentlich total unüblich. Der Stadtwerkechef Jens Langsiepen hat jetzt Lothar Degner Danke gesagt für seine Beschwerde und hat versprochen, dass der Tarif jetzt wieder zurückgestellt wird. Das Problem selbst soll übrigens von 1850 Ladevorgängen im Januar so rund 43 Ladevorgänge betroffen haben. Baustellenfest. Die Kita in Merklinde ist im Rohbau. Darum gab es dort nun mit dem Investor Barkmann Immobilien, dem Betreiber Caritas und der Stadt ein Baustellentreffen. Die Caritas verriet dort, dass es wohl im Januar 2026 losgehen soll mit dem Betrieb der Kita auf dem Gelände der ehemaligen Harcourt-Schule. Sie wird 5 Gruppen haben und viele Betreuungsprobleme für Eltern im Süden unserer Stadt lösen. Der Kindergarten wird gebaut wie der am Meisenweg in Ickern vor wenigen Jahren. Architektonisch ist er so geplant, dass man ihn, sollte eine Kita irgendwann vielleicht nicht mehr gebraucht werden, auch in ein Mehrfamilienhaus mit diversen Wohnungen umwandeln kann. Haushalt. Die Finanzlage der Stadt Castrop-Rauxel war in dieser Woche wieder Thema im Stadtrat. Bei der Haushaltsdebatte am Donnerstag ging es, wie immer, wenn dieses Thema debattiert wird, relativ hoch her. Am Ende ohne Lösungen. Zwar gibt es Ideen und diverse Vorschläge und Vorstöße über Landes- und Bundeskanäle unserer Stadt in verschiedenen Denkrichtungen und verschiedenen Politikspektren, aber eine Lösung der Schuldenfrage und des riesigen Haushaltsdefizits gibt es irgendwie immer noch nicht, auch nicht für die kommenden Jahre. Die ausführlichen Nachrichten zu den angesprochenen Themen findet ihr wie immer auf ruhrnachrichten.de oder kurz rn.de. Das ist das Newsportal der Ruhrnachrichten und dort finden sich auch viele Artikel mit einem RN Plus. Das ist unsere Paywall. Das hört sich jetzt irgendwie böse an, aber das Gute ist, ihr könnt relativ leicht drüber springen. Mit 3 Euro für die ersten 3 Monate habt ihr Zugriff auf alles, was wir machen. Ich liebe euch dafür, wenn ihr dieses Angebot mal ausprobiert und Teil der exzellent informierten KAS-Community werdet. Damit unterstützt ihr dann nicht nur unsere Recherchen in eurer Stadt, sondern auch ganz direkt unsere Arbeit hier im Podcast. Damit ihr leichter hinfindet zu all den Themen, habe ich euch die Links in die Podcast-Beschreibung gepackt. Also da werdet ihr ganz schnell fündig, wenn ihr mehr zu den einzelnen Themen wissen wollt. Jetzt aber zu den zentralen Themen der Episode 131. Und wir machen den Anfang mit Teve und seinen Reisetipps. Heute versuche ich es mal mit einem etwas schrägen Einstieg. Ich habe mich diese Woche mit jemandem unterhalten, Egon Wellmann, der hat gesagt, Castrop-Rauxel ist eine Weltstadt. Weil wenn man einen 60-Minuten-Radius um sein Haus zieht, 60 Minuten Erreichbarkeit mit dem Auto, dann erreicht man Dutzende Konzerthäuser und Theater von Weltniveau, 3 große Stadien, die Vernetzung sei super, hier Autobahnen, Straße, also Straße und Schiene und einkaufen könne man hier auch alles. In einer Stunde sei man in Münster oder an der Kö in Düsseldorf. Man habe das Münsterland, das Sauerland. Man habe hier einfach alles in Castrop-Rauxel. Aber wir wollen übers Wegkommen sprechen und dazu habe ich Teve Schäfer heute hier im Podcaststudio. Moin Teve.
Moin.
Du bist unser Reiseexperte in dieser Woche. Du hast nämlich recherchiert, wohin man fahren kann mit dem Flixtrain. Und zwar ist dabei ganz Erstaunliches rausgekommen, ne?
Ja, man kann ab sofort auch aus Castrop-Rauxel Flixtrains buchen. Die fahren allerdings nicht durch Castrop-Rauxel, sondern man kann ein Ticket buchen, mit dem man mit dem Regionalzug nach Dortmund oder Gelsenkirchen fahren kann und dann direkt in den Flixtrain umsteigen kann. Man spart sich dabei halt das Regionalzugticket.
Und wo kommt man dann hin, wenn man Flixtrain fährt?
Man kommt an viele Ecken, also die größten Städte in Deutschland sind eigentlich alle angebunden durch das Flixtrain-Streckennetz und direkt von Dortmund oder Gelsenkirchen kann man halt auch nach Berlin oder Hamburg zum Beispiel fahren. Das waren jetzt die beiden, wo ich mir auch Preisbeispiele rausgeschrieben habe. Und zwar kommt man in 3,5 Stunden von Castrop-Rauxel Hauptbahnhof nach Hamburg Hauptbahnhof für 11 Euro. Ab 11 Euro ist das Ding, weil die Preise variieren, je nachdem, wie die Auslastung im Zug ist, wann man bucht und so.
Also für 11 Euro von Castrop-Rauxel nach Hamburg und ja, mit einem Umstieg nur genau. In Dortmund oder nur in Gelsenkirchen?
Das war in dem Fall, glaube ich, Dortmund.
Okay, das ist schon krass. Aber dafür muss man dann nachts um 3.30 Uhr losfahren und oder so? Oder
nee, was so ist schlimm, der Haken? So schlimm war das gar nicht. Also es gibt bis zu 6 Abfahrten am Tag. Allerdings, wenn man, ich weiß nicht genau, wie das gemeint war in der Pressemitteilung, wenn man jetzt schaut, Castrop-Rauxel nach Hamburg, dann gibt es meistens so 2 bis 3 Abfahrten. Allerdings sind die Zeiten jetzt nicht so schlimm. Also ich habe da das von 9 Uhr im Kopf, einmal war auch 7 Uhr, aber auch 19 Uhr. Also es ist jetzt nicht so, dass man da die Nacht irgendwie durchmachen muss, um da mitzufahren. Und ja, das Ding ist halt, diese 11 Euro kriegst du aber auch nur, wenn du im Voraus buchst und der Zug nicht so voll ist. Bisschen wie bei der Deutschen Bahn ja auch, ne? Da ist ja auch flexible Preise. Die werben dann mit 14 Euro für die Strecke und in Wirklichkeit zahlst du dann am Ende des Tages doch 40.
Also lohnt sich ja auf jeden Fall, wenn man mal nach Hamburg, Berlin oder vielleicht auch München fahren will, dass man, bevor man ins Auto steigt oder bei der DB sucht über den ganz normalen Fahrplan, dass man mal bei Flixtrain in der Internetabfrage schaut, ob die da nicht auch was im Angebot haben, ne?
Ja, auf jeden Fall, weil die Preise sind teilweise wirklich deutlich günstiger als bei der Deutschen Bahn. Je nachdem, wann man halt bucht. Man sollte da mal einen Preisvergleich machen, einfach mal bei der Bahn gucken und bei Flixtrain gucken. Und dann kann man sich da das Beste raussuchen. Also ich habe auch schon einige Reisen mit Flixtrain hinter mir und vom Komfort her ist es nicht ganz ICE-Niveau, bin ich der Meinung.
Inwiefern?
Ja, die Züge sind halt schon ein bisschen älter und ruckeliger und das war dann schon mal gut stickig im Sommer, muss ich sagen. Kann im ICE natürlich auch passieren, wenn da mal wieder die Klimaanlage ausfällt oder so, aber ja, die ICEs scheinen mir doch ein bisschen moderner ausgestattet und die Sitze sind bequemer. Dafür kriegst du im Flixtrain aber mit jeder Buchung auch direkt einen Sitzplatz dazu. Bei der Bahn musst du ja, wenn du einen Platz reservieren willst, nochmal irgendwie ein paar Euro draufzahlen, was ich halt auch frech finde so als Fahrer. So, natürlich will ich einen Platz haben.
Ein Stehplatz.
Ja, da kann es halt echt passieren, dass du stehen musst, wenn du nicht reserviert hast. Und das ist bei Flixtrain nicht der Fall.
Wie kommen die zu solchen Preisen? Da könnte man ja sagen, warum macht die Bahn es nicht genauso günstig?
Ja, die sind ein privates Unternehmen und sind der einzige größere Konkurrent in Deutschland auf der Schiene von der Bahn.
Im Personenverkehr, ne? Genau.
Und versuchen sich halt auch gut über den Preis durchzusetzen. Die arbeiten mit anderen Zugunternehmen zusammen und bieten eigentlich nur die Plattform, wo man Tickets buchen kann. Das ist im Prinzip kein Bus- und Zugunternehmen, Flix, sondern das ist eigentlich ein Tech-Unternehmen. Da arbeiten ganz viele Entwickler, um ja, das alles möglichst optimal zu machen. Da wurden auch schon die ein oder andere Bushaltestelle aus dem Netz geworfen, weil sich das dann nicht gelohnt hat. So versuchen die das halt möglichst profitabel zu machen. Und ja, ich weiß nicht, wie die Gehälter von den Angestellten aussehen. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich kann aber mir vorstellen, dass man sich nicht so
was drüber denken. Ja, vermutlich. Ne? Aber das müsste man dann entweder nochmal genauer recherchieren. Wir haben es jetzt aus der Kundenperspektive betrachtet. Hast du vielleicht noch Beispiel Berlin? Ja, hast genau. Du da Strecken oder Züge, Zugverbindungen mal rausgefischt?
Von Castrop Hauptbahnhof nach Berlin Hauptbahnhof habe ich ungefähr 4 Stunden 30 notiert.
Ab Fahrzeit.
Ab 14 Euro. Und auch mit einem Umstieg.
Wie sieht es mit der Verlässlichkeit aus? Da sind wir bei der Bahn ja immer kritisch. Wissen wir das? Oder ist das ähnlich schlecht, dass man immer Verspätung einkalkulieren muss?
Also wenn da ein Zug im Weg steht und die Schiene blockiert, wo der lang soll, dann kann er da auch natürlich auch nicht vorbei. Und im Zweifelsfall soll es öfter so sein, dass der ICE eher vorgelassen wird als der Flixtrain. Insofern kann es da auch zu Verspätungen kommen. Ob das jetzt schlimmer oder besser ist als bei der Deutschen Bahn, weiß ich nicht.
Ich sag mal so, wenn man wenig Umstiege hat, dann ist es auch nicht so dramatisch. Richtig dramatisch wird es ja erst dann, wenn man durch so einen Domino-Effekt dann den ersten Anschlusszug verpasst und so. Ich kann mich an Zugfahrten erinnern, wo ich bibbernd im Zug saß und dachte, fahr schneller, ich muss meinen Anschluss noch erreichen in Umstiegsort X, ne?
Ja, das kenne ich auch schon sehr, sehr gut. Also, ja, wenn du auf der Bahn oder auf der Schiene bist, dann kannst du dich im Moment wirklich nicht so drauf verlassen, dass du auch wirklich ankommst. Wenn du allerdings ein bisschen Zeit dabei hast, dann könnte sich das lohnen, um halt ein bisschen Geld zu sparen. Die haben auch WLAN an Bord und dann kannst du da vielleicht ein bisschen arbeiten, anstatt im Auto am Steuer zu sitzen. Da kann man ja die Zeit jetzt nicht so nutzen. Übrigens diese Kombi-Tickets, die gibt es ja jetzt ab Castrop-Rauxel, die kann man auch ab Merklinde und dem Bahnhof Castrop-Rauxel Süd buchen. Mhm. Ich meine, dass von da aber der Zug nur nach Dortmund fährt.
Genau, nach Dortmund oder Wanne-Eickel, aber das hilft in diesem Fall, glaube ich, nicht weiter, ne?
Nee, ich meine nicht. Und dann von Dortmund kann man halt die ganzen Flixtrains nehmen, die von da fahren.
Also wir würden uns total freuen, wenn das mal jemand ausprobiert. Einfach mal bei uns melden. Vielleicht gibt es einen kleinen Fahrbericht, wie es war mit der Buchung, wie es war während der Fahrt. Da wären wir total neugierig.
Ja, übrigens ist nicht nur Castrop-Rauxel jetzt neu im Angebot, sondern die haben so eine Kooperation irgendwie, dass mehr als 200 neue Städte jetzt buchbar sind. Ich habe gestern mit meiner Mutter darüber geredet, dass Hattingen jetzt auch im Streckennetz quasi ist, ohne dass da Flixtrains durchfahren, aber das ist eben auch dieses Kombi-Ticket.
Okay.
Ja, wenn man schon Deutschland-Ticket hat, sollte man vielleicht nicht das Kombi-Ticket buchen, weil dann hat man das Regionalzug-Ticket ja quasi schon. Dann kann man einfach direkt von Dortmund ans Ziel buchen und spart vielleicht nochmal ein paar Euro.
Teve, vielen Dank für diesen kleinen Service-Club hier heute im Podcast. Und wenn du mal fährst, sag Bescheid, dann wünsche ich dir jetzt schon gute Reise.
Danke, tschüss.
Ciao, ciao. Bei mir im Studio ist wie fast jede Woche, aber wir hatten ein paar Aussetzer, Lars Biermann. Hallo. Vom Sport, ich grüße dich.
Guten Tag.
Lieber Lars, wir sprechen heute über Fußball. Du hast ein Thema mitgebracht, da geht es irgendwie eigentlich nur, in Anführungsstrichen, um eine Position eher so in der hinteren Reihe. Erzähl mal.
Ja, hintere Reihe geht so, er steht ja schon am Seitenrand, aber es geht um einen Co-Trainer und nicht um einen Cheftrainer. Allerdings ist es eher die Person oder die Personalie, die da die größere Schlagzeile ist, nämlich der Jimmy Timm ist zurück, ein bekannter Castrop-Rauxler-Trainer, nämlich er wird Co-Trainer beim SV Wacker Castrop in der Westfalenliga.
Wo kommt er her und wie kam das zustande?
Ja, das ist spannend. Also er ist auf jeden Fall Castrop-Rauxler, bekannt wurde er, glaube ich, auch unter anderem mit seinem Traineramt beim FC Frohlinde, was er zusammen mit Michael Wurst gemacht hat. Michael Wurst kennt man auch im Ruhrgebiet, ist ja Stadionsprecher beim VfL Bochum. Und danach ging es jetzt zum SV Soding für die beiden, nach Herne, also knapp hinter der Oberkastropper Stadtgrenze, so weit weg waren sie gar nicht.
Waren die nicht erst noch beim FC?
Michael Wurst war beim FC, ja genau, aber ohne Jimmy. Und jetzt waren sie zuletzt bei Soding, da folgte dann das Aus gegen Ende des letzten Jahres. Aufgrund der ja sportlich schwierigen Situation war dann auch in Soding ein bisschen Thema, weil die hätten eigentlich gerne weitergemacht mit ihnen, also die Spieler, aber die Vereinsführung nicht. Jetzt waren sie einen Monat oder anderthalb bis zwei ohne Job und jetzt hat sich zuletzt Wacker gemeldet und sagte, Jimmy ist bei uns als Co-Trainer neben Sui Alali.
Was zeichnet denn Jimmy Timm aus? Kennst du ihn persönlich oder wofür steht er, Mann?
Ja, ich spreche immer mal wieder mit ihm, auch gerade nachdem jetzt zuletzt er dann das Aus in Soding hatte, hatten wir immer mal wieder Kontakt, ob was Neues gibt. Er hat vor einer Woche ungefähr auch einen Gastbeitrag bei uns geschrieben über den Castrop-Rauxler Fußball. Hat das alles mal so ein bisschen von außen kommentiert. Weil
Verlinken wir
natürlich sehr gerne.
Also da lernt man nicht nur was über den Castrop-Rauxler Fußball, sondern auch über den Menschen Jimmy Timm, weil er seine Einschätzung dahinter lässt, nehme
ich an. Genau, und es gibt auch eine kleine Infobox, wo ein bisschen erklärt wird, wer er denn ist. Er ist, glaube ich, einer der bekanntesten Persönlichkeiten bei uns hier im Sport. Hat ewig in der Stadt Fußball selber gespielt, ist jetzt Trainer. Und er ist halt auch einfach ein Sympathieträger. Ne? Den kann man eigentlich nur gerne haben. Also wo ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, vor anderthalb Jahren, glaube ich, den hat man einfach sofort gerne. Ich meine, wir haben natürlich uns direkt über Schalke unterhalten, weil er auch Schalker ist, aber da war es natürlich ein bisschen Vorsprung. Aber er ist einfach ein super netter Typ und ich glaube, alle freuen sich, dass er wieder da ist und das ist auch eine super Ergänzung. Bei Wacker, ich glaube, da hatten sie...
Was werden denn da seine Aufgaben sein?
Ja, das bleibt abzuwarten, habe ich noch nicht mit ihm drüber gesprochen, aber wir hatten damals mit Michael Wurst geredet, weil der damals Jimmy unbedingt als Co-Trainer haben wollte und wir ihn dann gefragt haben, aber warum? Also warum denn unbedingt Jimmy? Weil es musste er sein und er sagte, er ist einfach ein Organisationstalent. Also der Mann organisiert alles, er hält dem Trainer absolut den Rücken frei. Das sagte auch Steffen Gollob, dass Suje da jetzt in letzter Zeit viel alleine machen musste, weil es einfach...
Also Hütchen aufstellen zum Beispiel, oder was? Co-Trainer gelten ja, also ja. Wenn man sehr polemisch sagt, immer so als die Hütchenaufsteller und die Leibchenverteiler, aber ist eigentlich gar nicht so wahrscheinlich.
Nein, ich glaube bei Jimmy ist das nicht so, dass er nur die Hütchen aufstellt, er organisiert halt alle, also es gehört ja auch viel dazu, du musst den Spiel und dich um den Spielbericht kümmern, alles drum und dran und er ist da, glaube ich, einfach der Mann, der dem Cheftrainer den Rücken frei hält und so hat... So jetzt auch die Chance, dann sich noch mehr halt auf das Sportliche zu konzentrieren, weil das sagte, wie gesagt, gerade schon Steffen Gollob, dass das in letzter Zeit halt viele Aufgaben sind, auch in der als Westfalenliga-Trainer hast du halt erstmal viel zu tun und da kommt schon ganz gut, wenn du einen Co-Trainer hast, den hatte Suje Alali ja bis Mitte der Vorrunde, aber dann ist der ja zurückgetreten mit Florian Bartel.
Aber Kevin Großkreuz hat doch auch Aufgaben übernommen.
Genau, Kevin Großkreuz war dann so ein bisschen ihm zur Hilfe gesprungen und hat noch ein Co-Traineramt übernommen, neben seinem Amt als Innenverteidiger und Kapitän. Aber auch das sagte Steffen Gollob, Kevin spielt halt auch noch und muss sich dann auch so ein bisschen um das Spielen kümmern und kann da dann ja auch nicht mehr so viel mithelfen, wie das ein normaler Co-Trainer, also normal in Anführungszeichen, normaler Co-Trainer machen würde. Und ich glaube, da wird Jimmy dann jetzt einsteigen und sich um alles kümmern.
Wo geht's dann jetzt sportlich mit unserem großen SV Wacker in dieser Saison noch hin?
Ja, das bleibt spannend. Also sie sind ja wirklich knapp oben dran. 5 Punkte sind es, meine ich, an die Tabellenspitze wegen dem wirklich richtig, richtig guten Hinrundenfinale, was sie da gespielt haben. Einfach 5 Spiele hintereinander gewonnen, haben da richtig aufgeräumt. Jetzt aktuell in der Vorbereitung, muss man sagen, hakt es ein wenig im Winter. Da gab es Unentschieden gegen Landesligisten FC Roche. Jetzt gab es am Sonntag, wo ich auch vor Ort war, eine 0-4-Pleite gegen den Landesligisten Hagen 11. Fairerweise wow. Hagen 11 Spitzenreiter in der Landesliga. Richtig, richtig gute Truppe, die haben ordentlich gezockt da. Aber ja, es hakt noch ein bisschen in der Vorbereitung. Suje Alali sagte auch, es funktioniert noch nicht so ganz harmonisch, wie er sich das vorstellt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es dann wieder in den Wettkampfmodus geht, geht's ab.
Wann müssen wir wieder in der Ehrenkampfbahn sein oder im Livestream der Ruhrnachrichten?
Ja, am besten am Sonntag um 15 Uhr. Da geht's gegen den FC Mal. Nicht im Livestream bei uns, aber eventuell dann im Live-Ticker. Das haben wir noch nicht ganz entschieden, wie das Live-Programm am Wochenende aussieht. Aber 15 Uhr geht's zum Testspiel gegen den FC Mal in der Ehrenkampfbahn am Sonntag.
Und wann ist der Auftakt zur Rückrunde oder zur weiteren Saison?
Am 16. Februar geht's weiter. Also
ist auch nicht mehr lange hin.
Genau, ist nicht mehr lange hin. Ist danach die Woche direkt. Also ein bisschen viel später als die Profis, aber dann geht's ab und auch direkt super wichtiges Spiel gegen den FC Brünninghausen, Top-Team aus Dortmund. Da geht's um richtig wichtige Punkte. Wenn man wirklich nochmal zu Hause, genau.
Vielleicht haben wir da ja ein paar hundert, die dem SV Wacker den Rücken stärken.
Da gehe ich von aus. Es werden auch einige aus Dortmund kommen, weil der FC Brünninghausen ja um den Aufstieg mitspielt. Und das ist ja noch aus dem Hinspiel ein bisschen belastet, wo das Spiel dann abgebrochen werden musste, weil in Dortmund die Lichter ausgingen.
Also, wir freuen uns auf die Rückrunde in der Fußball-Westfalenliga, jetzt auch mit einem neuen Co-Trainer beim SV Wacker. Ich danke dir, Lars, für die Vorstellung.
Jo, gerne.
Noch 2 Wochen, dann ist Bundestagswahl. Und zu diesem Anlass hatten wir in dieser Woche Gäste bei uns in der Redaktion. Wir haben groß umgebaut, mussten ein bisschen Tische schleppen und so. Inzwischen haben wir das alles wieder hingeräumt und jetzt im Studio ist bei mir Fabian Hollenhorst.
Hi, Tobi. Und
Fabian. Der war nämlich Moderator einer Wahlarena, so haben wir das genannt. Und zu Gast waren 7 Direktkandidaten, also praktisch fast alle, die bei uns auf dem Wahlzettel stehen, jetzt in 2 Wochen zur Bundestagswahl. Jetzt erstmal, gibt es für dich einen Gewinner dieser Runde von den 7 Leuten?
Ja, wir können ja die kurze Analyse mal starten.
Ja, auf geht's. Tobi. Wie fällt die denn bei dir so aus?
Ich habe erlebt einen sehr angriffslustigen Michael Breimann für die CDU, dem man gemerkt oder angemerkt hat, dass er jetzt auch gegen die SPD, aber auch sehr gegen die AfD schießt. Das war ja Thema in der vergangenen Woche zum 5-Punkte-Plan, dass man ja so ein bisschen Kooperation vorgeworfen hat. Gestern hat er sich da ganz klar positioniert. Ich habe einen angeschlagenen Frank Schwabe erlebt, nicht argumentativ, aber doch körperlich. Der war etwas kränklich immer noch.
Erkältung, ne? Also eine dicke Grippe.
Genau, aber sehr souverän. Ich meine, der macht das seit 20 Jahren, der hat Argumente, er war jetzt aber nicht angriffslustig. Also von ihm hat man da jetzt nichts gegen Michael Breilmann zum Beispiel gehört, auch wenn Herr Breilmann da deutlich, deutlich aggressiver war. Ich habe wenig Argumente von der AfD gehört, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Frau Rath hat Listenplatz 11, also wird wahrscheinlich in den Bundestag einziehen. Sie konnte sehr gut sagen, was alles nicht gut läuft. Das ist ja so Oppositionssprech. Ich hätte mir gewünscht, wenn man darüber spricht, was man denn, wie man es besser machen kann. Das blieb ein bisschen aus. Und ich habe blasse Grüne erlebt.
Okay, also halten wir fest, Michael Breilmann ist der Gewinner unterm Strich.
Wenn man jetzt das Argumentative nimmt, dann auf jeden Fall.
Habt ihr denn, worüber habt ihr denn vor allem gesprochen? Ich meine, man kann ja den ganzen Livestream auch im Real Life noch anschauen. Das sind so 95 Minuten geballte Politikladung. Wer das mag, herzlich willkommen. Wir haben das online bei uns im Netz. Worum ging es überwiegend? Also war jetzt auch hier das Thema Migration, du hast es schon angesprochen, aus der wilden Berliner Woche auch alles überschattend?
Ja, natürlich haben wir das Thema Migration als allererstes in den Ring geworfen und ich glaube auch gut 50 Minuten drüber gesprochen, weil auch jeder dazu was sagen wollte. Bei 7 Personen ist es natürlich auch ein bisschen lang. Migration war das bestimmte Thema dieser Wahlarena, von uns aber auch im Vorfeld geplant, weil wir merken, dass das die Menschen gerade jetzt im Vorfeld der Wahl sehr beschäftigt. Wir haben nochmal mit Michael Breilmann darüber gesprochen, ob er denn die Gegenstimmen, das Kontra verstehen kann aus der Gesellschaft, was ja definitiv da war. Da fand ich sehr beeindruckend, dass er schon gesagt hat, er kann das verstehen und er respektiert das auch. Er hat sich zur Wehr gesetzt, ähnlich wie gegen unseren Kommentar auch, wo ihm unter anderem Kooperation mit der AfD vorgeworfen wurde. Das kann er auch machen, da gibt es auch verschiedene Meinungen, da stehen wir auch zu. Aber ich finde gut, dass er sich da nochmal geäußert hat, dass er diese Kritik schon sich annimmt. Und das ist auch wichtig aus meiner Sicht.
Von wem hättest du denn jetzt den Eindruck, es sind ja unsere Kandidaten, dass sie sich für unsere Region, also Castrop-Rauxel, Klammer auf, aber auch Waltrop und Recklinghausen, Klammer zu, am besten einsetzen könnten und würden?
Also Frank Schwabe steht ja ganz oft für seine außenpolitischen Engagements im Fokus. Ich kriege aber von Menschen, gerade in Castrop-Rauxel mit, dass Frank Schwabe sich auf kleinem Dienstweg ganz, ganz viel für Menschen einsetzt, die sich bei ihm melden mit ganz belanglosen Dingen. Die stehen nie im Fokus. Da wird er jetzt auch keine Pressemitteilung schreiben.
Genau, also belanglose Dinge für die Gesellschaft insgesamt vielleicht, aber große Probleme manchmal auch für die einzelnen Betroffenen. Ne?
Ja, manchmal aber auch einfach kleine Dinge in Castrop-Rauxel. Okay. Also ich habe schon von Leuten gehört, die haben eine Baustelle vor der Tür, das kann Frank Schwabe nichts dran ändern, aber der hat natürlich Kontakte. Ne? Ich glaube, das tut unserer Region und gerade Castrop-Rauxel gut, hier so einen Ankerpunkt zu haben, der vernetzt ist bis nach Berlin. Das tut der Lokalpolitik gut. Und das, so ein Netzwerk muss Michael Breilmann sich sicherlich auch erstmal aufbauen oder wer auch immer dann noch in den Bundestag gewählt wird. Es ist immer einfacher, jemanden für die Stadt Castrop-Rauxel aus Castrop-Rauxel zu haben. Und ich sag mal, wenn man das 20 Jahre macht, man kennt so viele Leute hier in der Stadt. Und ich finde es dann immer schön zu hören, dass so ein Bundespolitiker, der in der Aserbaidschan-Affäre aufdeckt und da involviert ist, dass man den da wahrscheinlich auch noch irgendwie bei einer Auslandsreise anrufen kann und sagen kann, mein Bürgersteig ist hier irgendwie gerade schlecht, kannst du mal was machen? Und sich da irgendwie drum gekümmert wird. Da reden wir eigentlich zu selten drüber.
Kann man ihm dann auf der Gegenseite dann nicht eigentlich auch vorwerfen, dass er in den letzten 20 Jahren am Ende unterm Strich eigentlich zu wenig erreicht hat für Castrop-Rauxel? Weil ich meine, die Schuldenproblematik ist ja auch sehr virulent, ist so groß wie noch nie. Da hat sich ja in den 20 Jahren jetzt nichts zum Besseren gewendet eigentlich.
Das war auch ein großer Kritikpunkt von Michael Breilmann gestern, dass er gesagt hat, 16 Jahre in Regierungsverantwortung und guck mal, wo wir jetzt stehen. Lieber Frank, so sagte er es. Dazu muss man sagen, dass Castrop-Rauxel jetzt gerade, wir waren eine Stärkungspaktkommune, wir hatten sicherlich Jahre, die nicht so schön waren, wo wir auf viel verzichten mussten, wie andere Städte auch. Also es wurden Freibäder geschlossen, weil einfach kein Geld da war. Es wurde in der Stadt eingespart, wo es nur ging. Ich muss aus meiner Sicht sagen, dass wir ja kurz vor Corona 2019, 2020 auf einem ganz guten Weg waren, unseren Haushalt in Bahn zu werfen, wo wir dann auch hätten sagen können, jetzt müssen wir Altschulden irgendwie abbauen können, da muss eine Lösung gefunden werden, weil jetzt können wir Haushalte wieder so gestalten, die um dann vernünftig zu wirtschaften. die ganzen externen Einflüsse, die seitdem gekommen sind, haben das ein bisschen durcheinander gebracht. Deswegen kann man diese Kritik anbringen. Ich finde aber, man hat auch nicht alles falsch gemacht. Ein Punkt, den Michael Breimann hat, ist, dass natürlich die Ausgaben für Städte viel, viel höher sind als noch vor 20 Jahren.
Und Lösung, konstruktive Ansätze, hat er da was angeboten oder auch Frank Schwabe? Oder ist das eher so, ja, da muss jetzt das Land, da muss jetzt der Bund und dann immer so auf die anderen gezeigt und ah, die Bayern, die Kommunen, die wollen das aber nicht und gibt es da einen konstruktiven Ansatz, eine Lösung in Sicht?
Eine Lösung, die du ja auch immer wieder hörst und du warst jetzt ja auch in der Haushaltsdebatte gestern parallel, ist eine Altschuldenlösung. Da sind sich aber mittlerweile alle einig, wenn wir jetzt unsere alten Schulden abtragen, dann machen wir ganz schnell wieder neue.
Also nach 2-3 Jahren haben wir den alten Schuldenstand wieder eingeholt. Genau.
Und das ist ein bisschen das, was ich auch sage. Es wird immer gesagt, wir müssen mehr Geld für Kommunen bereitstellen. Das sagen alle. Wie genau wir das so machen wollen, da bleiben viele noch einer Antwort schuldig.
Jetzt ist ja wahrscheinlich, dass entweder Michael Breimann oder Frank Schwabe als Direktkandidaten mit der Erststimme die meisten Stimmen auf sich vereinen werden. Wer von den Kleinen hätte denn aus deiner Sicht eigentlich auch ein Bundestagsmandat verdient nach dem Auftritt gestern?
Also die grüne Kandidatin Frau Weyer ist ohne Listenplatz. Sie wird dementsprechend nicht im Bundestag sitzen. Da können wir eigentlich schon von ausgehen. Ich fand Herr Richter auch sehr
FDP?
Genau, Herr Richter von der FDP, sehr gut in seinen Argumentationen, sehr klar und auch nicht zu sehr mit der Parteibrille auf. Also ich glaube, er konnte schon auch mal verstehen, wenn Frank Schwabe ein Argument gebracht hat. Er konnte aber gleichzeitig auch mit Michael Breimann argumentieren und hat ganz oft so ein bisschen auch versucht, als Mediator zu fungieren. Ich habe das Gefühl, die FDP will sich gerade auch so ein bisschen so darstellen. Wir haben es ja im Bundestag auch versucht, zwischen der demokratischen Mitte zu vermitteln. Solche Sachen sind da immer wieder gefallen. Ich finde das aber gut, wenn es denn dann auch so eintritt im nächsten Bundestag. Also wenn die FDP wirklich diese Mediatorrolle übernehmen könnte, mit wie viel Prozent muss man dann ja auch gucken und mit wie viel Verantwortung, dann finde ich aber Herrn Richter durchaus einen kompetenten Bundestagsabgeordneten.
So haben wir an diesem Abend also eine Menge gelernt und wer sich selbst einen Einblick verschaffen möchte, der sollte sich einfach selbst zu Gemüte führen, aber du schreibst natürlich auch noch eine Analyse oder deine Kollegin, wir gucken mal, wer es gleich übernimmt und all das kann man nachlesen bei uns bei den Ruhrnachrichten unter RN+ und ich danke dir auf jeden Fall erstmal an dieser Stelle, du willst unbedingt noch eine Sache loswerden, glaube ich.
Ja, ich will natürlich loswerden, das wollte ich eigentlich gestern schon tun, aber dann auf diesem Weg auf jeden Fall wählen gehen. Am 23. Februar, das ist das Wichtigste. Wir können ein bisschen Rüstzeug dazugeben, wen man vielleicht wählen sollte, die Kandidaten vorstellen. Das Wichtigste ist aber, bitte gehen Sie ihr wählen.
Vielen Dank und Glück auf. Zu den Veranstaltungen an diesem Wochenende. Am Samstag ist von 10 bis 13 Uhr Kids und Kram Flohmarkt im Bürgerhaus und in der ASG-Aula in der Altstadt. Eltern und andere verkaufen Kinderkleidung und Spielzeug, Buggies und anderes Zubehör für jede junge Familie. Es gibt zusätzlich zu den rund 50 Tischen und Ständen dort dann immer auch Waffeln und Getränke. Also auch in dieser Hinsicht könnte sich ein Besuch lohnen. Und der Eintritt ist frei. Sonntag gibt es in der Europahalle einen Spielzeugmarkt mit Modelleisenbahn, Modellautos und allem, was so vergleichbar ist. Die Halle ist von 11 bis 15 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt kostet 5 €, den man dann einfach an der Kasse am Eingang bezahlt. Und Kinder bis 14 Jahre kommen in Begleitung kostenlos rein. Das ist es dann auch schon wieder mit den Events an diesem Wochenende. Wir haben irgendwie Winter und da ist einfach relativ wenig zu machen. Wer sich zur Bundestagswahl vor Ort informieren und unsere Direktkandidaten und ihre Positionen näher kennenlernen will, jetzt so 2 Wochen vor der Wahl, vor dem Wahltermin, der kann sich einfach ganz in Ruhe an diesem Wochenende mal das Re-Life unserer Wahlarena ansehen. Das kann ich wirklich empfehlen und es sorgt bestimmt für knapp 2 Stunden ganz gute Unterhaltung. Ansonsten empfehle ich euch eine interessante Geschichte von Teve über einen der stärksten Bodybuilder der Stadt. Und ich selbst bin ja nicht nur Host hier im Podcast, sondern auch Reporter. Ich habe mich, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, mit Egon Wellmann getroffen. Das ist der Mann, der Castrop Rauxel als Weltstadt bezeichnet hat. Dieses Wochenende wird er 90 Jahre alt und hat echt viel zu erzählen. Er war Sparkassendirektor über knapp 20 Jahre, er war Verwaltungsratschef rund ums Rochus-Hospital und jahrelang im Kirchenvorstand von St. Lambertus. Also an einigen Stellen, wo man große Hebel bewegen kann. Seine Frau Eva Maria, die ist übrigens vor einem Vierteljahr schon 90 geworden, war mal stellvertretende Bürgermeisterin und später noch sehr aktiv in der Seniorenunion, also der Seniorenabteilung der CDU in Castrop-Rauxel. Mein Porträt über die Wellmanns ist damit jetzt auch mein Lesetipp der Woche und verlinkt in den Shownotes dieses Podcasts. Ich danke euch für eure Treue, für eure Klicks, für eure Bereitschaft, Ehrenplus mal auszuprobieren und zu unterstützen. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch bitte einfach liebend gern mal einem Bekannten, einer Freundin oder eurer Tante aus Castrop-Rauxel weiter. So, 5 Sterne in den App-Stores, in den Stores nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ich heiße Tobias Weckenbrock und wir hören uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende und bis dahin herzlich Glück auf!